Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Was haben die Schriftsteller Jean Améry, Uwe Jonsson, Ingeborg Bachmann und die Journalistin und RAF-Terroristin Ulrike Meinhof gemeinsam? Alle vier finden sich jetzt versammelt in dem Buch Die Verunglückten. Geschrieben hat es Matthias Bormuth, Professor für Ideengeschichte an der Universität Oldenburg. Er ist im Studio. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Sie sind von Haus aus studierter Mediziner, Herr Bormuth, haben sich mit medizinethischen Arbeiten als Geisteswissenschaftler profiliert und sich in dem Zusammenhang auch mit dem suizidalen Denken, dem selbstmörderischen Denken in der Moderne beschäftigt. Ist das die Spur, Herr Bormuth, die Sie zu diesen vier Verunglückten geführt hat?
Ja, genau das ist sie. Das fing an um 2008, als ich meine große Habilitationsarbeit schrieb und ein Thema suchte, was auch in der Medizin möglich wäre. Und Ingeborg Bachmann, Uwe Jonsson, Jean Améry waren mir als Autoren schon längere Zeit bekannt. Und ich merkte, sie verbindet eine Konsequenz, die ins Suizidale geht, im Denken und Schreiben, die ich damals schon versucht habe, wissenschaftlich ein Stück aufzuarbeiten und zu verstehen. Und Jahre später kam dann eine Arbeit zu Ulrike Meinhof dazu, die bei der Studienstiftung gewesen war, und ihre Briefe und Semesterberichte regten mich an zu fragen, was ist mit dieser Terroristin eigentlich in ihrer Jugend gewesen? Auch so ein kluger Kopf, und habe auch zu ihr eine Art Kasuistik geschrieben und anschließend gemerkt, dass sie als Geisteswissenschaftlerin, die Terroristin wird, eine Journalistin war, zu diesen drei Schriftstellern doch sehr gut passt.
Mhm. Jean Améry, der Auschwitz-Überlebende, nahm sich das Leben. Ingeborg Bachmann starb an den Folgen eines Brandunfalls. Uwe Jonsson war am Ende ein schwerer Trinker, bis das Herz dann nicht mehr mitgemacht hat. Und Ulrike Meinhof beging im Gefängnis Selbstmord. Wenn wir sie erstmal aussparen, Ulrike Meinhof, Herr Matthias Bormuth, was sind denn zunächst die Parallelen dieser literarischen, dieser Schriftstellertragödien? Gibt es da gemeinsame Züge, Merkmale, auf die Sie so gestoßen sind?
Ja, ein wichtiger Zug ist, dass sowohl Bachmann als Jonsson sowie Jean Améry sich natürlich an dem großen Unglück, dem Zivilisationsbruch, wie Hannah Arendt schreibt, im Holocaust, in ihrer Arbeit entzünden. Und von diesem Unglück her schreiben, aber auch ihre biografischen Unglücke mit in dieses geschichtliche Unglück hineinziehen in ihren großen Werken und ein Amalgam herstellen zwischen privater und kollektiver Unglücksgeschichte, die eben auf verschiedene Weise dann bis hin zu suizidalen Handlungen führt.
Sie sprechen aber auch an einer Stelle von säkularisierten Passionsgeschichten. Was ist das für ein Tableau, das ja quasi religiös untermauert ist?
Ja, das ist ganz aufschlussreich, dass die Schriftsteller der Moderne, die an sich keine Gläubigen sind, in ihrem Schreiben bestimmte Passionsmotive übernehmen, die ursprünglich jüdisch-christlicher Herkunft sind, ohne es in diesem Sinne wissen zu müssen. Das heißt, in einer Zeit, die nicht mehr religiös ist, wird von Schriftstellern das Passionsmotiv aufgenommen, weil das Leiden in der Welt existiert ja weiterhin. Und ihre Werke sozusagen demonstrieren, wie man mit Leiden umgehen kann, und versuchen, Antworten auf das Leiden zu finden, die oftmals nur eine ästhetische Bannung sein kann.
Wir können jetzt nicht alle vier Biografien hier wirklich entfalten, Matthias Bormuth. Bei Ingeborg Bachmann könnte man noch einen weiteren Verunglückten mit hinzurechnen, nämlich Paul Celan. Mit dem Autor der Todesfuge verband sie eine schmerzhafte, tragische Liebe, und Paul Celan beging auch Selbstmord. Er tränkte sich 1970 in Paris in der Seine. Welche Rolle spielten die anderen in diesem Drama, in diesen Dramen, also jetzt gerade Paul Celan für Ingeborg Bachmann?
Er war die entscheidende Figur, weil sich bei ihm sozusagen das geschichtliche Unglück mit dem persönlichen Unglück zusammentat und zudem noch die große Liebe zwischen Bachmann und Celan, die in wenigen Momenten glücklich verliebt dazu kam. Das heißt, in Paul Celan hatte Bachmann ihre Lebensliebe, sie hatte das jüdische Unglück, und sie hatte das persönliche Unglück der Person Paul Celans und konnte ihr eigenes unglückliches Leben in ihm spiegeln und sich verstehen mit ihm. Und ihre gegenseitigen Gedichte sind auch Ausdruck dieses gegenseitigen Verstehens.
Um dann aber auch wieder zum nächsten tragischen Menschen, oder nicht tragisch, aber doch auch komplizierten Menschen zu schlittern, zu Max Frisch.
Ja, das ist eine List der Vernunft, könnte man fast sagen, dass im Grunde bei einem Literaten, einem Schweizer Literaten als Geliebte landet und ihn nach 3 Jahren sozusagen von ihm getrennt wird. Er zieht aus. Eine ganz unglückliche Beziehung, die aber nie die Höhe hatte, die das Verhältnis zu Porzellan für Ingeborg Bachmann besaß.
Und bei Uwe Jonsson spielte auch eine Liebes-Ehe-Geschichte unglückseligst hinein, muss man sagen. Ein Seitensprung seiner Ehefrau wuchs sich ja zu einer Lebens- und Schaffenskrise aus. Was war mit diesem, ja, so hochsensiblen Schriftsteller los?
Ja, ich glaube, Uwe Jonsson hat aus einer Vorstellung einer idealen Zweierbeziehung heraus geschrieben. Die Welt als solche ist sozusagen das falsche Leben und es gibt eine Möglichkeit des inneren ehelichen Dialoges, der herausragt aus der schlechten Welt. Und als dieses Vertrauensverhältnis, so wie es sich Jonsson vorstellte, dieses Bild zerbrach für ihn die Grundlage seines Schreibens und er hat sich mühselig zurückgearbeitet, um in seiner Protagonistin der Jahrestage Gesine ein neues Bild eines virtuellen Gegenübers zu entwickeln.
Bei dieser Geschichte denkt man beim Lesen unwillkürlich, ach Gott, hätte die Frau doch bloß den Mund gehalten, dann wäre es vielleicht nicht so tragisch ausgegangen?
Ja, also unsere Aufgabe ist es ja nicht, die Geschichte neu zu schreiben. Unsere Aufgabe ist es ja, ein Stück zu verstehen. Und sicherlich sind beide hochmoralische Persönlichkeiten gewesen, die aber auch an ihren Idealen zerbrochen sind, könnte man sagen.
Sie sprachen vorhin, Matthias Baumuth, vom Zivilisationsbruch der Nazi-Zeit, des Massenmords, des Völkermords, der für die 3 Schriftstellerbiografien so wesentlich war. Für Jean-Améry war es natürlich das Entscheidende. Und sein Suizid, er sieht fast aus wie ein Fanal, wie ein Zeichen. Am Ende doch. Sie zitieren an einer Stelle so diesen sarkastischen Spruch von ihm, als er hat ja über den Selbstmord auch geschrieben. Ja. Und dann hat man gesagt, naja, so sozusagen flapsig, wann bringen Sie sich denn dann um, Herr Jean-Améry, Herr Améry? Und er sagte dann, nur Geduld.
Ja, ist wirklich eine tragische Figur, weil er zuerst an die Versöhnung, als er sein erstes Buch Jenseits von Schuld und Sühne schrieb, an die Versöhnung zwischen Tätern und Opfern glaubte, auch selber ein Prophet der Versöhnung sein wollte. Dies klappte so nicht. Die Bundesrepublik ist ein Land geblieben, in dem sozusagen die Aufarbeitung zumindest schwierig war. Er hat dann später versucht, auch selber als Romanautor zu reüssieren, was ebenfalls nicht gelang. Und so ist sein spätes Buch über den Suizid, Hand an sich legen, Diskurs über den Freitod, zum einen ein Versuch, nochmals Erfolg zu haben als Essayist, aber auch eine Art Bilanzziehung der Unmöglichkeit, als Romanautor zu reüssieren. Das ist auch das Tragische, dass sich in beide Motive, das Unglück des Holocaustes wie auch das Unglück, kein wirklicher Schriftsteller zu sein, in diesem literarischen Sinne bei ihm verbindet.
Kommen wir zu Ulrike Meinhof, zur Skizze einer Verunglückten, wie Sie das Kapitel in Anlehnung an einen Jonsson-Text überschreiben. Bei ihr, sagen Sie, sei der Graben, der Ulrike Meinhof als spätere Terroristin von den 3 Schriftstellern trennen würde, kaum überbrückbar. Sie haben doch eine Brücke geschlagen. Was für eine Verbindung haben Sie entdeckt? Ist es nicht auch wieder dieser Zivilisationsbruch, über den Ulrike Meinhof, glaube ich, auch viel nachgedacht hat und an dem sie verzweifelt ist.
Also sie kommt aus einer Familie eines sozusagen protestantischen Opportunismus. Der Vater war Kunsthistoriker, hat sich angepasst im Dritten Reich aktiv. Sie hat in ihren Studienjahren versucht, sozusagen so weit es geht, auch den Antifaschismus durchaus in Nähe zur ehemaligen DDR zu pflegen, Aufklärung zu treiben. Sie war brillante Studentin, Journalistin der Zeitschrift Konkret. Und ist dann sozusagen immer tiefer in eine Radikalität gerutscht, stufenweise könnte man sagen, je nachdem, in welcher Gruppe sie sich befand, die eben Gerechtigkeit jetzt herstellen wollte, die Umkehrung der Verhältnisse, auch die antiamerikanische Stimmung aufgrund von Vietnam, die zum Teil nachvollziehbar waren Motive für sie zu sagen, es reicht nicht zu schreiben, was sie brillant konnte, wir müssen etwas tun. Und ihnen Zusammenkommen mit Gudrun Enslin und Andreas Bader ist sie eben dann tatsächlich, als sie diese letzte Stufe übersprang und nicht mehr zurück konnte, zu der geworden, die ihre moralische Konsequenz, einer terroristischen Konsequenz ausgelebt hat, bis hin zur Selbstzerstörung.
Der Sprung ist wortwörtlich zu nehmen. Der Sprung aus dem Fenster bei der Befreiung, bei der ominösen Befreiung von Andreas Bader, wo sie die Chance gehabt hätte zu bleiben, Ja. Und dann wäre auch alles anders gewesen. Ist Spekulation. Sie, Matthias Bormuth, haben gerade bei Ihrer Biografie eine bislang unbekannte Quelle ausgewertet für Ulrike May, bei Ulrike Meinhof. Was haben Sie da gefunden?
Ja, es sind die 2016 veröffentlichten Berichte der Studentin an die Studienstiftung, die minutiös darstellen, wie sie als Studentin Karl Jaspers, Martin Buber, die Dialogphilosophie gelesen hat, später zu Adorno kam, und zeigen, in welcher Weise sie eine genaue Geisteswissenschaftlerin war, die philosophisch gefragt hat. Und die auch Ambivalenzen hat, ästhetische Art, das heißt eine hoch aufgeweckte, in allen Widersprüchen der Wirklichkeit vertraute, wissenschaftlich und literarisch vertraute Persönlichkeit, die am Ende ihres Lebens, das ist das Tragische, innerhalb der RAF ihre wirklich genuine Ambivalenz, eine intellektuell nicht mehr ausleben konnte. Das heißt, dort gedrängt war, eindeutig aufzutreten, was sie wollte, was aber ihr nicht ganz entsprach.
Ich habe mich in dem Zusammenhang auch erinnert an die bewundernden Worte, die der auch verstorbene Herausgeber der FAZ, Joachim Fest, nun bestimmt kein Mensch, der des linken Denkens verdächtig ist, gerade über Ulrike Meinhof geäußert hat, wie er sie ja so gesagt hat, was für ein brillanter Geist eigentlich in dieser Frau steckte. So wie Sie es erzählen, Matthias Bormuth, ist auch ganz fatal gewesen, diese Konstellation Gudrun Enslin, Andreas Baader, Ulrike Meinhof, an der sie also erstmal ihre Intellektualität erstmal gar nicht ausleben konnte, sondern plötzlich in einer Art von brachialem Machismo-Ambiente war, aus dem sie sich nicht befreien konnte.
Ja, vor allen Dingen war es die Geschlossenheit der Kommunikation, kann man sagen. Sie hat immer vorher Zirkel gehabt, in denen sie lebte, verschiedener Art, die offen waren, in denen sie sozusagen auch andere Meinungen vertreten konnte, wieder ausbrechen konnte. Und dieser Zirkel war, nachdem sie RAF-Terroristen waren, von außen bedrängt waren, innerlich zusammenstehen mussten, ein geschlossener Zirkel, in dem es nicht möglich war, Ambivalenzen, Widersprüche geltend zu machen und in dem natürlich auch die innere Hetze, kann man sagen, gegen die bürgerlichen Restbestände extrem scharf waren, sodass sie am Ende marginalisiert fühlen musste.
Die vier Verunglückten, die Verunglückten. Bachmann, Jonsson, Meinhof, Amerie, so heißt das Buch von Matthias Bormuth, erschienen im Bärenberg Verlag mit 248 Seiten für 25 Euro. Faszinierende Lektüre, Herr Bormuth. Vielen Dank für Ihren Besuch und dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank auch für Ihr Gespräch.